England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
In dieser noch kalten oder kühlen Jahreszeit wollen wir euch mit einer kleinen Tour de Thé versorgen und den Prominenten, die wirklich was mit Tee zu tun haben. Außerdem kommt ein total verrücktes Very British Schaf zu Wort. All das gleich bei uns.
Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning.
Heute, lieber Alex, werde ich mit dir eine kleine Tour de Tee machen, wie wir sie noch nie hatten. Über den englischen Tee haben wir ja schon öfter gesprochen, aber in dieser Sendung werden wir zusammen ein paar Geheimnisse über den Tee aufdecken, die auch ich, ehrlich gesagt, bis dahin so nicht kannte.
Na, also erstmal will ich wissen, was war das denn für eine tolle Musik eben? Das war doch, wenn ich es richtig gehört habe, Paul McCartney von den Beatles.
Verrate ich dir gleich. Auch die Geschichte dahinter, die ist nämlich ganz interessant. Erstmal aber, was ist denn dein Lieblingstee?
Also meiner heißt Lapsang Song. Das ist ein ganz besonderer, rauchiger Schwarztee. Und was ich daran mag, ist seine wirklich wunderbar würzige Note. Geht so ein bisschen auch in Kardamom und so weiter. Aber dieser großblättrige, schwarze Tee wird über schwefelnden Kiefernwurzeln geräuchert. Und das schmeckt man dann auch.
Naja, klar, der richtige Teeliebhaber ist ja auch irgendwie ein Sammler, finde ich, oder? Da sammelt man immer neue Sorten, probiert doch mal was Japanisches aus, so mache ich das ja im Moment, oder spezielle Arten aus dem Hochland von Sri Lanka. Also, das macht schon Spaß.
Ja, sogar Prominente, von denen man das gar nicht denken würde, sind große Teetrinker. Zum Beispiel Lady Gaga, die sogar in den Pausen ihrer Konzerte schwarzen Tee braucht.
Taylor Swift singt ja sogar über den Tee. Und sitzt nachmittags dann ganz klassisch, wie man weiß, mit Freunden bei einer schönen Tea-Time.
Oder Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow. Die steht auf grünem Tee. Country Love hat eine Schwäche für Jasmin-Tee. Giselle Bündchen dagegen trinkt lieber Mate-Tee. Und Paul McCartney hat ja diesen wunderbaren Song mit dem Titel English Tea geschrieben. Und da geht's um die Tea-Time einer alten Lady, ihren schönen englischen Garten, die Cakes der Nanny. Für mich der schönste und britischste Song zu diesem Thema überhaupt. Und hier ist er nochmal.
The way some English people talk, the particular lady I'm thinking of, this is sort of an older lady, and she's great fun. She's a really nice person, you know. She sort of say, "Oh no, you don't want to be bothered with me. Come on, you get off and you enjoy yourself, you young people." Instead of saying, for instance, "Would you like to sit down and have a cup of tea?" as I might do, "Would you care to sit with me for a cup of English tea?"
Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning.
So I just thought it was really just a tongue-in-cheek thing there that I just got into so much that it kind of wrote itself, the song. It just came pouring out like a cup of English tea.
Ach, wie schön. Ich finde das ja wunderbar emotional. Da findet man alles wieder, was England so ausmacht.
Soll ich dir mal vorspielen, mit welchen Worten der Oasis-Sänger Liam Gallagher, der ja bekanntlich aus dem ziemlich rauen Manchester stammt, seinen Fans erklärt, wie man guten Tee zubereitet? Muss dir vorstellen, dabei hantiert er jetzt mit einer Teekanne und Tassen herum.
Now in the 90s I got someone else to fucking do it, but now I can't fucking, money is tight, too tight to mention. Got to do it yourself, haven't you? No one buys records these days. In the 90s, I had about four people doing it. Little geezer doing a kettle, our kid, some of the little doing that, and some of the little fucking idiot doing that. Now you got to do it yourself these days, you know what I mean? Because these fucking little smart asses download fucking tunes for niche. And they wonder why there's no real rock and roll stars around. Because this is the shit you got us doing, fuckers.
Alles klar?
Ja, natürlich. Ich habe jedes Wort verstanden.
Aber jetzt zum Wichtigsten. Welche historische Persönlichkeit, Alex, hat die Engländer tatsächlich zuerst mit den Teeblättern bekannt gemacht? Was glaubst du? Da gibt es ja viele Theorien, aber nur eine stimmt, nämlich die hier. Es war die junge Katharina von Braganza, die Tochter des portugiesischen Monarchen.
Klar, Portugal handelte ja schon länger mit der Provinz Macau und mit China. Da war der Tee bereits gebräuchlich und in Portugal benutzte man auch Tassen aus feinstem chinesischen Porzellan.
Genau. Dann passierte etwas Spannendes. Katharina von Braganza heiratete den englischen König Charles II., der ja bekanntlich ein ziemlicher Frauenheld und Rüpel war. Und am Anfang wurde die arme Katharina wegen ihrer angeblichen Spießigkeit von den Londoner Snobs auch kräftig gemobbt. Aber dann entdeckte man etwas bei ihr, das Katharina mit einem Schlag, ja man kann sagen, zum gesellschaftlichen Star in London werden ließ.
We know we have China to thank for introducing tea to the Western world. But how did it make its way to England and become the cultural obsession it is today? Well, that's all thanks to one Portuguese woman. The year, 1662. The person? Catherine of Braganza. She had just won the hand of England's King Charles II. With the help of a very large dowry, including money, treasures, and spices, this worthwhile trade made her the Queen of England, Scotland, and Ireland. When she arrived to her new homeland, she brought with her packets of loose leaf tea in crates labelled Transport de Ervas Aromaticas. It's a theory that this was later abbreviated to TEA, tea. Now tea could already be found in England, but was only really used for medicinal purposes. Catherine continued drinking tea to her heart's content. Mm. And as the new royal, everything about her, including her beverage habits, was copied by other ladies, desperate to be just like their idol. Another thing Catherine brought to the table from Portugal was the idea of tea drinking experience. She popularized the use of porcelain teacups and mugs. By the end of the 17th century, much of British aristocracy were enjoying the hot beverage.
Ooh, delightful.
And soon enough, so was everyone else. Today, while tea can be found pretty much everywhere, it remains a special daily pastime for the Brits.
Mm.
So carry on and drink tea, people of England.
Für das Wort Tee gibt's ja noch eine bessere Erklärung. Angeblich kommt es eher von einem chinesischen Ausdruck für die Teepflanze. Tja, nach Katharina von Braganza steigerte sich der Teeverbrauch in England natürlich mit jedem Jahrzehnt weiter. Immer mehr Teesorten kamen dazu und irgendwann wurde Tee auch in Indien angebaut und in Großbritanniens Kolonie Ceylon, damals sehr wichtig.
Übrigens mit Setzlingen, die die Engländer heimlich in China entwendet hatten. Das wollen wir doch mal hier festhalten.
Oh ja, alles für Great Britain, da kannte man kein Erbarmen. Nach England gebracht wurden die Teekisten mit schnellen Schiffen, den Teeklippern. Wie die berühmte Cathy sagt, die heute immer noch in Greenwich zu besichtigen ist und über die wir ja auch schon berichtet haben.
Auf dieser Cathy Sark, lieber Klaus, hat sich vor 145 Jahren ein grausames Verbrechen ereignet. Haben wir noch nie drüber geredet, aber mit allen Konsequenzen so furchtbar, dass damals sicher alle Teetrinker in England vor Schreck die Tasse abgesetzt haben.
Erzähl uns davon.
Wir sind im Jahr 1880. Die Cathy Sark liegt in Cardiff, Wales. Ein Sturm zieht auf. Da entscheidet Kapitän James Wallace, den Hafen bereits am Freitag zu verlassen, damit man rechtzeitig auf hoher See ist.
Das war ungewöhnlich, oder? Normalerweise verbot den Seeleuten doch der Aberglaube, freitags rauszufahren. Das war ja richtig tabu.
Richtig, aber er tat es trotzdem, was die Mannschaft natürlich wenig freute. Sein erster Mat war ein sehr unangenehmer Mann namens Sidney Smith. Ein Sklaventreiber, wie man sagte, der die Matrosen quälte, wo er nur konnte. Mit Vorliebe auch die schwarzen Matrosen.
Hat der Kapitän denn nicht eingegriffen?
Leider nein, er war zu gutmütig. Als sie den 40. Breitengrad erreicht hatten, kam starker Westwind auf und alle Hände an Deck wurden gebraucht. Jeder Mann musste schuften. Es war brutal harte Arbeit rund um die Uhr und Sidney Smith kannte kein Erbarmen. Sie waren auf dem Weg nach Indonesien. Da bekam Matt Smith Streit mit drei Matrosen und man prügelte sich ein bisschen.
Was ja damals öfter vorkam, glaube ich.
Richtig, aber mit Smith war das etwas anderes. Er war nachtragend und hinterhältig. Besonders einen der dunkelhäutigen Männer, Francis, hatte er jetzt besonders auf dem Kieker. Zunächst schien die Sache vergessen, aber dann, ein paar Wochen später, rächte sich Sidney Smith brutal. Er schlug dem armen Francis von hinten auf den Kopf. Francis wurde bewusstlos und starb drei Tage später. Wie üblich versenkte man seine Leiche im Meer.
Da muss die Mannschaft doch rebelliert haben.
Na, so waren die Zeiten leider nicht, aber fortan wurde es sehr still auf dem Schiff. Die Rache der Männer kam, nachdem Cutty Sark in Indonesien angelegt hatte. In Angier. Dort informierten die Matrosen die Hafenbehörde und wollten Sidney Smith verhaften lassen.
Lass mich raten. Der war geflüchtet.
So war es. Und schnell wurde auch klar, wer ihm dabei geholfen hatte. Der gutmütige Kapitän Wallace. Was die Matrosen am meisten aufbrachte, war, dass Wallace dem Mörder auch noch ein amerikanisches Schiff zur Flucht besorgt hatte. Und jetzt meuterten die Matrosen. Kapitän Wallace machte den Fehler, vier Mann von ihnen zwischen den Teekisten in Ketten legen zu lassen. Wallace verlor mehr und mehr die Kontrolle über sein Schiff und die Matrosen.
War die Reise mit der Rebellion zu Ende?
Nein, sie ging weiter. Aber Kapitän Wallace verlor nach und nach auch selbst den Verstand. Ihm wurde klar, dass er im nächsten Hafen der Beihilfe zur Flucht eines Mörders angeklagt werden und damit auch sein Kapitänspatent verlieren würde.
Oh Gott, was tat er?
Er sprang, man glaubt es nicht, vor den Augen seiner Mannschaft ins Meer und ging unter. Als die Mannschaft ihn retten wollte, entdeckten die Männer zu ihrem Entsetzen die Flosse eines riesigen Hais im Wasser. Und so war Captain Wallace endgültig verloren.
Was für ein schreckliches Schicksal. Ja, die Zeiten waren damals hart und die Konkurrenz der Teeimporteure groß. Wenn das Katharina von Braganza geahnt hätte, was? Welchen Kampf um die Teeblätter sie da ausgelöst hatte.
Aber einen Teelieferanten, lieber Klaus, der damals schon zu den Kunden der Cutty Sark gehörte, den gibt's ja immer noch in London, nämlich die berühmte Firma Twinings. Ihre Ursprünge gehen bis ins Jahr 1706 zurück.
Und weil uns diese lange Historie fasziniert hat, haben wir uns bei Twinings, übrigens nach wie vor in den alten Originalräumen, ein bisschen umgesehen.
So, jetzt stehen wir vor einem Gebäude, das ein bedeutendes für England ist. 1706 gegründet von Thomas Twinings. Und da klingelt es bei dir bei Twinings.
Ja, selbstverständlich. Der berühmte Tee. Übrigens, wer es gerne besuchen will, direkt gegenüber von den Royal Courts of Justice.
Und das in 216 Strand heißt das Ganze.
Thomas und du Twinings. Weißt, was wir jetzt hier sehen, lieber Alex. Berühmte Geschichte, ist im Zweiten Weltkrieg vollkommen zerstört worden. Und dann hat die Firma Twinings das sofort wieder genauso aufbauen lassen, wie es war und wie wir es jetzt auch sehen können.
Und Thomas Twining, der das Geschäft 1706 gegründet hat, war ein Mann, der schon seiner Zeit voraus war. Es gab damals ja nur Coffeeshops in London.
Und zwar, ich glaube, 2000 ja, sogar.
Die waren alle in Konkurrenz. Und bei diesen Coffeeshops war das Problem, nur Männer gingen da rein, um ihre Geschäfte zu besprechen, einen guten Kaffee zu trinken. Aber für Frauen war das ein Unding, einen Coffeeshop besuchen zu können. Die mussten mit ihrer Kutsche und irgendeinem Diener in die Nähe kommen und dann einen aussteigen lassen und dort ihren Kaffee einkaufen lassen, weil sie das nicht woanders trinken durften. Und wir wollen uns jetzt mal bei Twinings erklären lassen, was es mit dieser Historie, mit dieser Marke und überhaupt mit dem Tee auf sich hat, den nämlich Thomas Twinings eingeführt hat in England.
Übrigens, Alex, bevor wir jetzt zum Tee kommen, nochmal zum Kaffeehaus. Die Sache hat ja noch einen Zusammenhang, weil die wohlhabenden Geschäftsleute sich so ungern mit ihrer Kundschaft in den Kaffeehäusern haben sehen lassen. Man wollte ja nicht zeigen, mit wem man Geschäfte macht. Hat man damals auch im 18. Jahrhundert die Gentlemen Clubs erfunden. Wir haben ja in einer Sendung darüber berichtet. Und das war der Grund, man sagte, hier kann jeder sehen, ja auch die Anwälte, mit wem ich hier sitze. Also machen wir uns einen kleinen, feinen Club, wo nur die sind, die selber ihre Geschäfte machen wollen.
Hochinteressante Geschichte. Und wenn du jetzt nochmal auf dieses tolle Logo da oben guckst, das ist wohl das älteste kommerzielle Logo, das es im Vereinten Königreich von Anfang 1706 bis heute in der gleichen Form gibt. Das ist was Besonderes. Und hier steht auch schon wieder by the appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II's Tea and Coffee Merchants. Das ist also auch schon.
Aber das, jetzt war es Elisabeth II. Aber zum ersten Mal hat Twinings ja die Appointment vom Königshaus gekriegt von Queen Victoria.
Oh.
Damit fing's an.
Siehst du mal, was du schon wieder alles weißt. Und wir gucken uns jetzt mal um in diesem schönen Shop. Möchte ich doch mal sehen, was es hier so alles gibt. Schau mal, man kommt rein, einen länglichen Gang, links und rechts Regale mit unendlich
tollen Teesorten. Riecht auch so toll schon, ja?
Ja, es
riecht
ist unglaublich. So toll. Zum Beispiel, was hat man jetzt hier für ein Foto? 1972, an Herbal Expedition. Sam Twining, our Export Director, traveled the globe to visit new markets. Okay, jeder hat sich irgendwo in dieser Familie...
Naja, da hat man vor allem auch entdeckt, dass das mit Kräutertee
ja
in der heutigen Zeit viel Geschäft zu machen ist. Ja.
Und schau mal, hier ist eine Galerie, die die Historie dieses Hauses beschreibt. Und das Ganze hat natürlich auch mit der East India Company zu tun.
Hier zum Beispiel 1784, die Überschrift lautet The Phase of British Tea Drinking.
Ja.
Tee war ja, Alex, das weißt du ja, irrsinnig teuer. Das hat ja, ich weiß nicht, wie viel, 200 Pfund kostet,
genau,
oder
ja,
sowas.
Das konnten sich nur die Reichen in
Und
London
Twinings
leisten.
Waren die ersten, nachdem der Twining eben die Teegeschäfte begann zu öffnen, konnte er nach und nach auch billiger werden. Vorher hat sich ein normaler Mensch das gar nicht leisten können. Ja.
Und hier 1831, das ist für mich besonders interessant, weil ich der große Connoisseur von Earl Grey Tee, von wirklich gutem
Earl Grey. Du Connoisseur bist, du trinkst den
Tee. Ich trinke den gerne.
Das,
und da ist ja so ein bisschen Bergamot drin. Und das ist die richtige Mischung, muss es sein. Und bei Twinings steht jetzt hier 1831, the first Earl Grey. Wir haben den ersten Earl Grey gemacht, und zwar namentlich benannt nach dem Premierminister Charles Grey II. Während andere Teemarken verkünden, dass sie die Erfinder sind, stimmt das gar nicht, weil sie speziell die ehrlichen und ersten waren, die mit diesem Earl Grey
Geschäfte gemacht haben. Und diese Firma hat ja noch was Tolles.
Ja.
Da hat nämlich bereits 1762, nachdem Thomas gestorben war, der Gründer, hat seine Frau die Betriebe übernommen.
Da war es ja was Besonderes.
Und das war
Zeit
zu der
gewesen,
Zeit eine ja ganz tolle Leistung. Die hat dann ihre Söhne wiederum reingeholt und so weiter. Also das war schon eine tolle, tolle Sache.
Das gefällt mir jetzt hier mit dem Earl Grey, dass man jetzt wirklich weiß, dass es keine andere Marke ist, die das für sich behauptet, sondern es ist einfach nur Twinings. Jim, what's the most important brand you have here from the teas? Is it more the gunpowder or is it more the Earl Grey or what do you think?
Our most famous blend is the Earl Grey, because we originated the blend in 1831. Gunpowder is another one that is very popular.
My colleague always says gunpowder was for the poor people, is that right?
It was one of the first blends of tea that used to arrive in this side of the world, in Great Britain especially. For us it's very famous because allegedly Jane Austen used to buy it from us.
Really?
And she had gunpowder?
Yeah.
Especially?
Yes, she was one of our clients.
Oh, really?
Really? Jane Austen,
Jane
the famous author.
Yes, supposedly this is what she was buying from us, the gunpowder. So this range in general is our premium loose leaf range that you can find only here and on our UK website.
Da ist die Frage, wie der schmeckt, dieser Gunpowder.
I will make you smell it, but then
yes,
you can try it also with
oh,
my
yes,
colleagues.
Oh, yes, thank you.
Oh, yeah. Mm-hmm.
Oh,
ist das ein grüner Tee?
Ja, yes, ein green tea.
Quite strong.
Yeah. Mm-hmm.
Wanna try it?
Yes, please. That's
yes,
great.
Please, yeah.
And can you tell me why is it called green tea? Is it a special fermentation?
It's the way
or
of processing. So the teas are divided in categories. It's white, green, yellow, oolong, black and pu'er, depending on the way they are processed.
Und in welchem Land wird der dann wahrscheinlich gemacht?
In China.
No, the green tea in general. Also in Japan or...
So teas in general are produced in India, China, Sri Lanka, Indonesia. Tea can grow virtually almost everywhere.
Mm-hmm.
And then there are more from like China, of course, is well known for tea because they originated the drink. But then India as well entered the market. So it really depends. We gather our tea from mainly China, India, Sri Lanka, Indonesia and Africa.
Ich trinke immer den grünen Tee aus Japan, weil ich denke, der ist sozusagen sauberer als der chinesische.
Well, it really depends on the teas. Of course, tea from China can be very good quality, can be poor quality, like all the teas. You can find Japanese teas also very bad quality, but personally my favorite green tea is Gyokuro, which is a Japanese.
Wenn ich das heiße Wasser koche, muss ich sie erst mal ein bisschen stehen lassen, darf ich gleich über den Tee machen.
I didn't actually measure that, but usually the kettle, I believe, it boils at 100 Celsius. Mm-hmm. So if it's the green tea, it should be brewed at 85.
80, yeah.
I normally just wait there like around like 1-2 minutes, after the steam goes away and everything, because I don't want to burn it. I think it's better to wait a bit longer than less with green tea, because it will just not.
Dann ist ja auch die Frage, wie lange man den ziehen lässt bei dem Beispiel dann, oder? Was glaubst du, Klaus?
Wenn du ihn länger ziehst, ist er gesünder. Yeah.
Ja? How many minutes do I have to leave it in the hot water then? 3 minutes, all right.
Yeah, so slightly less than like black tea or a fruit infusion.
Ah, okay. Das hat hier schon was von einem Tasting.
Absolut, so, absolut, absolut. Und wir sind auch sehr großzügig damit. Du kannst jetzt hier wirklich alle Tees probieren, vor uns aufgebaut, so kleine gefüllte Teekannen mit heißem Tee. So macht das Probieren natürlich Spaß. Ja. Ja.
Unser Fazit, lieber Klaus, von dieser wunderbaren Teehalle, die nur noch der lange Korridor vom ursprünglichen Gebäude ist.
Deswegen ist das Wort Halle natürlich falsch, der Teeladen. Also ich kann ja mein Fazit sagen, ich habe eigentlich erwartet, ehrlich gesagt, das ist jetzt ein großer Shop, so ein
Flagship-Store.
Ja. Und so weiter. Das war total individuell. Da habe ich nicht mit gerechnet. Auch die Fragen, die man uns geduldig beantwortet hat zur Historie. Und was ich ganz prima fand, war, es war, ich meine, das machen eigentlich alle großen Teeläden. Aber hier hat es besonders Spaß gemacht, weil die Proben waren so liebevoll.
Genau.
Du konntest auswählen, hast eine Abende gewartet, bis
sie
es heiß war.
Sie hat vor allem jedes Mal einen neuen Becher genommen.
Naja,
ein neues kleines Gläschen. Nicht in das vorher
getrunken. Wollen wir ja wohl hoffen. Also ich hätte ja nie aus dem Becher getrunken, wo du schon dran warst.
Nein, das meine ich noch nicht, sondern ich habe erst mal Jasmin-Tee getrunken außen und da hätte sie mir nachschenken können, dann den anderen.
Also
sie
hat ja
jedes Mal
Wein
ausgewaschen.
Ja, genau. Trinkst nicht Rotwein und anschließend Weiße.
So, wir sind ja Gourmets und keine Gourmands.
Ich will aber sagen, es ist toll gemacht. Und wirklich kann ich nur empfehlen, du gehst hin, liebevoll. Und klar, ist nicht ganz billig, aber wir sind in London.
Genau.
Und es sind eben wirklich tolle Tees.
Und Twinings findet ihr in der 216 Strand. Das ist die Straße und der Platz hier genau gegenüber von The Royal Courts of Justice. Viel Spaß.
Zum Schluss, lieber Alex, möchte ich dich mit etwas überraschen. Ich habe dir ein englisches Schaf mitgebracht.
Du hast was?
Man weiß ja, dass englische Schafe kleine Philosophen sind, wenn sie da so im Wind vor sich hinkauen. Sie sehen und verstehen alles. Und dieses Schaf versteht sogar eine Menge von gutem Tee. In diesem Sinn, have a nice tea time.
Oh my God.
Das englische Schaf. A very British sheep.
Hallo, my dear. Gestern war hier was los. Wir grasen immer hinter den Dünen, wie Sie sicher wissen. Gerade hatten sich unser Leitschaf und der Bock ein Kämpfchen geliefert, als es passierte. Ein Lieferwagen, wie unser Farmer dieses fahrbare Gerät nennt, verlor neben der Weide ein Paket. Natürlich haben wir Mädels es sofort mit den Hufen oder dem Zaun zu uns aufs Gras gezogen, untersucht und, naja, ein bisschen geöffnet. Zum Vorschein kamen lauter kleine Päckchen, die man bequem aufbeißen konnte. Es ging ganz einfach. Als unser Farmer vorbeikam, erklärte er uns, dass sich in dem Päckchen bester englischer Tee befand. Er hatte uns schon oft von seiner Tea Time mit der Farmerin erzählt. Tea Time muss den Menschen dasselbe bedeuten wie uns das Wiedercoin. Man lümmelt ein bisschen rum, genießt nur und blökt nicht groß dabei. Manchmal machen englische Menschen auch Picknick. Meine Urgroßmutter, ein angesehenes Schaf aus Shillingthorpe in Yorkshire, wurde berühmt, weil sie dem Duke of Marlborough auf einer Weide beim Picknick den Salat weggefressen hatte. Aber zurück zu unserem Farmer. Nach unserem Teefund stellte er sich auf die Wiese, hielt ein Päckchen nach dem anderen hoch und erklärte uns alles über englischen Tee. Er legt großen Wert auf gebildete Schafe, sollte ich dazu sagen. Da wir englischen Schafe eine Menge von Blättern verstehen und bekanntlich Feinschmecker sind, war diese Stunde sehr lehrreich. Tee ist Kultur, hat unser Farmer gesagt, und das finde ich auch. Tees haben einen weiten Weg und wollen gewürdigt werden. Also zelebrierten wir unsere eigene Tea Time. Sie dauerte bis Sonnenuntergang. Ehrlich gesagt bin ich voll auf grünen Sencha abgefahren, meine Freundin dagegen auf chinesischem Puchon. Nur unser Bock bekam beim Verkosten des schwarzen Tees schlechte Laune. Zu herb, zu bitter, zu knubbelig. Rrr, Männer, dieser kulturlose, ungeduldige Lümmel. Er hätte die Blätter einfach nur genüsslicher kauen müssen.
Herzlichen Dank fürs Zuhören, und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab, und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.